Deutschlandfunk. Der Tag.
Gemeinsam mit Joe Cocker reisen wir heute zurück in Sachen Musikgeschichte zum legendären Woodstock Festival 1969. Wir wollen aber nicht nur über die Bedeutung sprechen, sondern auch über Musik und Politik heute. Wie befreiend und einend eine solche gemeinsame Eskalation sein kann und was Woodstock und die Fridays for Future gemeinsam haben könnten. Außerdem beschäftigt uns die neue Regierung in Bremen. Rot-Rot-Grün, zum ersten Mal in Westdeutschland. Und auch wenn ganz viele Beobachterinnen und Beobachter sagen, das hat überhaupt keine Signalwirkung für den Bund, trotzdem wird darüber intensiv diskutiert. Das Schreckgespenst Rot-Rot-Grün, auch ein Thema heute in Der Tag. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Moin. Hunderttausende Menschen an einem Ort. Matsch, Drogen, desolate Essensversorgung, die komplette musikalische wie auch gesellschaftliche Eskalation. Woodstock und seine politische wie musikalische Strahlkraft, das ist jetzt unser Thema. Und natürlich auch die Frage, wie politisch Musik eigentlich ist. Tim Schauen ist zu mir ins Podcaststudio gekommen aus unserer Musikredaktion. Hallo Tim.
Hallo.
Wenn ich an Woodstock denke, und ich gebe zu, es ist weit vor meiner Geburt alles passiert, dann habe ich so ein Bild eines Musikfestivals vor Augen, was ja irgendwie auch ein Ausdruck einer gesellschaftlichen Haltung ist, vielleicht auch einer gesellschaftlichen und auch einer politischen Entwicklung. Oder überhöhe ich das jetzt ein bisschen?
Ja und nein. Ich glaube, dieses Woodstock-Ding ist ja aus so einem anarchischen Moment entstanden eigentlich, was die planerische Seite betrifft. Andererseits ist Woodstock vielleicht auch der Kombinationspunkt einer popkulturellen, gesellschaftlichen Entwicklung, die in den 60er Jahren sich vollzog und vielleicht mit diesem Festival so ihren Höhepunkt fand.
Was meinst du mit anarchisch, wenn es um die Organisation geht?
Ja, man hat lange nach einer Location, also einem geeigneten Gelände gesucht und wurde dann nicht fündig. Und dann hat man halt eben doch diese Hügel dann in Bethel gefunden, ein paar Zäune drum gestellt. Es hat lange, lange geregnet, sodass die Wiesen, Kuhweiden waren das eigentlich, matschig wurden. Und ja, die Kunde von diesem tollen Festival mit sehr, sehr vielen tollen Bands, ne, da waren die angesagten heißen Scheißbands da, die da spielten, 32 an der Zahl, hat sich so rumgesprochen, dass erst 80.000 Karten verkauft worden sind, dann aber viel, viel mehr Leute erschienen und man einfach vor diesen Menschenmassen kapitulierte. Sowas wie Sicherheitskonzepte heutzutage, Wellenbrecher, das gab es alles gar nicht, sondern Kuhzäune wurden eingerissen und gib ihm. Das meine ich mit diesem anarchischen Moment.
Dann gucken wir mal auf die politische Entwicklung. Also was ist da sozusagen kulminiert?
Die Freiheit. Also nicht im politischen Sinne jetzt, aber vielleicht im individualpolitischen Sinne. Ja. Also Ausnahmezustand, kein Kontakt nach draußen, ja, selbst Handynetze heutzutage werden bei den Menschen massen überfordert. Man konnte seine Mama nicht anrufen und sagen, mir geht's gut. Die New York Times hat am ersten Abend irgendwas Schlimmes geschrieben über halbnackte junge Menschen, die im Drogenrausch im Schlamm Liebe machen. Vermutlich war es auch so, aber es war ja bei den meisten vermutlich auch gewollt und deswegen okay. Am zweiten Tag hat die New York Times dann geschrieben, so schlimm ist es übrigens gar nicht, sodass man auch übrigens die Nationalgarde davon abhalten konnte, einzuwandern. Diese zwei Investoren, die das Geld dafür bereitgestellt haben, Woodstock überhaupt stattfinden zu lassen, konnten den Gouverneur des Staates New York, war es, glaube ich, davon abhalten, mit der Nationalgarde aufzuräumen. Aber in den 60ern oder Ende der 60er, um deine Frage aufzugreifen, wenn ich das noch darf,
bitte,
endete ja vielleicht so eine Entwicklung, die zur Freiheit führte, auch zur Freiheit von Biografien. Früher war dein Papa Schlosser und klar, du wirst Schlosser. Und später in den 60ern als Resultat so eine Veränderung, war das irgendwie vielleicht alles ein bisschen offener.
Also auch ein Kulminationspunkt, der dann über das Ereignis hinweg eine gewisse Strahlkraft entwickelt hat, sowas wie so ein Ritual, das was geöffnet hat?
Dadurch, dass es friedlich abgegangen ist, glaube ich schon, glaube ich schon.
Gucken wir ganz kurz noch auf die Musik, weil du bist ja Musikredakteur. Hat Woodstock musikalisch was verändert?
Es hat Karrieren begründet, Karrieren auch, also von Leuten, die dort ihren ersten Auftritt hatten und dann groß wurden, ein Klempner aus England zum Beispiel.
Der Drucker meldet sich zu Wort.
Der Drucker, das gedruckte Wort gilt ja noch was. Karrieren begründet, ne? Joe Cocker wurde mit einem seiner ersten internationalen Auftritte, muss man sagen, den er in Woodstock gemacht hat, eben berühmt. With a Little Help from My Friends oder das schöne Let's Go Get Stoned, eine alte Ray Charles-Nummer. Das ist natürlich auch so ein ikonischer Moment. Andere Bands haben in Woodstock gespielt und kamen nicht auf den offiziellen Soundtrack, wo sich dann später viele Leute fragen, ach, die haben da gespielt, ich habe die gar nicht gesehen. Ja, weil die ersten Dokumente, die darüber berichteten, waren eben noch nicht bei YouTube zu sehen damals. Aber 1970, also ein Jahr nach dem Woodstock-Event, erschien der Film-Soundtrack und der Soundtrack auf CD und da waren nicht alle drauf. Aber Sly and the Family Stone, die gibt's halt immer noch. John Baez, eine große Karriere da auch schon gehabt. Bob Dylan, der mit The Band auftrat und so weiter. Ein Aspekt ist mir als Musikredakteur eben wichtig, dass da gejammt wurde. Ja, The Grateful Dead und Jefferson Airplane waren die größten kiffenden, improvisierenden Bands, die es zu der Zeit irgendwie gab. Die waren dann natürlich ja beteiligt, haben da gespielt und der Soundtrack der 60er ist ja gerade, wir haben das ganze Jahr 69 und ab 67 hier auch in unserem Sender schon viele Jubiläen gefeiert. Ja, die ganze Revolution, die ist ja irgendwie auch mit einer Art Rock- und Soul- und Folkmusik verbunden. Und das ist eben heute so ein bisschen vorbei, Relevanz von Rockmusik.
Also so ein Improvisationsmoment, das hat man heute nicht mehr ganz so stark in der Musik.
Ah, das ist eine schwierige Frage.
Das gibt's absolut. In der erfolgreichen Musik.
Das ist der Punkt. So, früher war es einfach. Es gab die Beatles und die Stones und du hast dich für ein Lager entschieden. Und mit der Diversität wurde es ja auch in Musikgenrefarben. Wir versuchen ja leider immer alles in Katalogfarben einzuteilen, ja. Wurde es schwieriger. Was es heutzutage gibt an Alternative Rock, Sludge und so weiter, ja.
Was hörst du eigentlich für Musik?
Alles außer Klassik, ja. So, aber, ne, so, das ist der Punkt. Natürlich wird in vielen Musiksachen, im Jazz und auch im Blues, wird noch improvisiert, aber die Leute kaufen am meisten Hip-Hop. Und auch nur einen Song und keine ganzen Alben. Und das ist natürlich so 60er-Jahre-Ding, Konzeptalben, progressive Musik, dass man das von vorne bis hinten auf LP hörte und ein bisschen tiefer eintauchte. Das ist vielleicht so ein Ding, ne? Wobei ich da natürlich jetzt furchtbar alt klinge, weil früher alles besser war.
Nee, vielleicht nicht unbedingt besser, aber anders. Das heißt ja nicht, dass die heutige Musik schlechter ist.
Absolut gar nicht. Ich möchte es trotzdem nochmal pro Rock umdrehen, denn das heißt nicht, also Rock wird ja derzeit, die Musik, die in Woodstock gespielt würde, wird in vielen Kontexten als tot erklärt. So. Wir reden jetzt erstmal über Relevanz, was Wirtschaftlichkeit betrifft. Ja, da ist Rock weiter weg. Die 60er sind vorbei. Aber der Drucker
macht hat auch Druck. Eine Meinung zu Musik.
Rockmusik verkauft bei weitem nicht mehr so viel, aber sie wird eben noch gespielt. Die Frage ist, gefällt sie einem? Darüber kann man diskutieren. Ja? Aber es gibt sie eben noch. So, und was ist relevant? Weiß ich nicht. Nur was Verkaufszahlen angeht oder Innovation. Aber die gibt es eben noch. Und ich finde übrigens absolut, dass eine laut gespielte E-Gitarre immer noch ein ganz großes Maß an Freiheit verheißt. Ja? Also das wird sich auch nicht ändern. Aber das Gefühl, wenn man diese Musik hört, ist noch da. Aber es ist eben nicht mehr vielen heutzutage so wichtig, weil viele Sachen, ich will jetzt nicht sagen Klassenkampf oder so, aber gesellschaftspolitische, kulturelle, popkulturelle Umwälzung eben in den 60ern von dieser Musik begleitet stattgefunden haben.
Wir sind eingestiegen mit dem Blick auf ein Festival und lass uns dann vielleicht auch mal auf die heutige Festivalkultur gucken, weil es gibt ja jetzt wirklich quasi im Moment jedes Wochenende irgendein Festival. Ja. Es gibt die ganz großen, die entweder aus Matsch oder Sonnenbrand bestehen. Und die sind ja im Prinzip auch immer noch so Eskalationsmomente, wie du Woodstock gerade beschrieben hast. Oder hat sich da was verändert?
Nein, ich glaube, das ist in dem Geist von Woodstock. Leute, die zu Festivals gehen, verkleiden sich gerne. Und das Modell Hippie wird unheimlich gerne getragen, weil Festivals auch ein bisschen Karneval sind. Also Sonnenblume, Langhaarperücke, Schlaghose, diese riesigen Sonnenbrillen der 70er, 60er, das sieht man noch. Bei Festivals, das sind totale kommerzielle Veranstaltungen. Kleiner Exkurs, Künstler können für den Verkauf ihrer Musik kaum noch leben, es sei denn, sie spielen sie live. Und auf großen Festivals werden große Gagen bezahlt und die Musiker, ja, die Festivalleute versuchen, große Headliner zu bekommen und die erreichen dann mit einem Auftritt mal eben 80.000, 90.000 Leute, wenn ich an Rock am Ring oder andere Dinger denke oder so. Festivals gibt es, aber die Bedeutung von Musik ist mehr oder weniger der Anlass, für manche halt kaum noch ein Grund, sich von ihrem Zelt und dem Dosenschießen-Contest wegzubewegen, aber man geht trotzdem auf ein Musikfestival. Und da denke ich an Wacken, was da passiert. Biedere Bankangestellte, da streifen sich die Kutte über, schlittern drei Tage durch den Matsch und kommen befreit und glücklich wieder. Ja?
Also so ein bisschen Happening-Charakter.
Happening-Charakter, der aber auch was zum Positiven dreht, ja. Ob da Musik gespielt wird oder nicht, ist ja manchen egal, aber Happening-Charakter.
Der Kultursoziologe Frank Hillebrand, der hat gerade auch gegenüber der, ich glaube, der Neuen Osnabrücker Zeitung war es, Parallelen gezogen zwischen der Fridays for Future-Bewegung und eben Woodstock. Also im Prinzip geht es ihm darum, dass so ein Momentum was Vereinendes hat. Er sagt auch, dass inzwischen viele Elemente aus der Hippie-Kultur von damals in unserer Alltagskultur angekommen sind. Also das gemeinsame Machen, flache Hierarchien. Ja, das ist von Woodstock im Prinzip in die Kultur gegangen und er sieht es jetzt bei den Fridays for Future. Kannst du mit diesem Gedankengang was anfangen?
Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Das halt mit einem Konsens, zum Beispiel, dass der Planet geschützt werden muss, Stichwort Fridays for Future, die ja damals ja auch schon einigermaßen viel anzufangen war bei Leuten, die darüber nachdachten und das eben so ein Hippie-Ding ist, irgendwie Batik-Taschen und ein paar Kräuter selber anbauen eventuell. Ich meine jetzt nicht unbedingt nur welche, die man rauchen kann, ne? Aber nein, dass man nachhaltig mit diesem Ding umgeht. Wenn man überlegt, dass, wie viel war das? 4 Wochen vor Woodstock konnte man Apollo 11 auf den Mond aufsetzen sehen und da ein paar Leute rumhopsen sehen und dann Bilder von der Erde aus dem All auch irgendwie sehen, was wir heute mit Google Earth vollkommen normal finden, hat ja da das Bewusstsein, auf was für einem Staubkörnchen im Weltall wir uns bewegen, vielleicht eröffnet. Und das ist für mich der Bogen eines Umweltbewusstseins von Menschen auf der Erde, der in Woodstock nicht begann, aber vielleicht auch offenbar wurde. Und das ist der Bogen, der bei Fridays for Future natürlich heute auch ganz, ganz großes Bewegungsmotiv ist.
Aber ist Musik heute noch so politisch, wie sie damals war? Ich ahne, du wirst jetzt Nein sagen.
Ich weiß nicht, ob Musik in Woodstock so politisch war, außer zum Beispiel Hendrix mit der zerhackten Version der Nationalhymne, ne? Ein Fanal, Vietnamkrieg und so. Ich würde aber auch nicht so weit gehen zu sagen, dass Musik heute de facto absolut unpolitisch ist, aber sie ist mehr der Begleitumstand eines Happenings. Allerdings kommen gerade in diesen Tagen viele Künstler aus Amerika und sagen zwischen zwei Songs irgendwas, wie sie jetzt zu dem amerikanischen Präsidenten stehen, obwohl da Leute gekommen sind, ihre Musik zu hören. Ich frage mich immer, wie wir in unseren Sendungen, in den Musiksendungen damit umgehen. Müssen wir das rausschneiden, dass die dann Statement machen, weil wir über die Musik sprechen möchten? Ja, ich glaube, und es gibt auch eine Art linker Gegenkultur unter Künstlern und Musikern in den Staaten. Musik ist nicht per se unpolitisch. Und wenn ich an die 80er denke, Tonsteine, Scherben, macht kaputt, was euch kaputt macht, Anfang der 90er war, glaube ich, dieses Ding am Kölner Klotwigplatz, Schuhzeng auseinander, nachdem diese Anschläge auf Asylbewerberheime stattgefunden haben, wo die deutsche, westdeutsche Musikszene zusammenfand und eine Stimme sich nahm. Durchweg ist das schon mehr Hedonismus, befürchte ich ein bisschen, als politische Musik. Wir reden, wobei Folkmusik, Woody Guthrie, Arlo Guthrie, mit ihren Messages, es gibt immer noch deutsche Liedermacher, Cynthia Nikschas zum Beispiel, die ganz klar Position beziehen und Sachen anprangern. Aber in der Massenwirkung ist es, glaube ich, weniger geworden.
Und wir haben ja auch gesehen, dass Wir sind mehr-Konzert in Chemnitz, was Kraftklub auf die Beine gestellt haben. Also es gibt diese Momente und ich denke gerade, wenn man Musik als etwas Menschenvereinendes begreift, dann ist es immer ein gesellschaftliches Element und dann hat es immer automatisch was Politisches beziehungsweise kann etwas Politisches entwickeln.
Total. Totale Zustimmung. Gut, dass du das ansprichst. Ja, feine Sahne Fischfilet und die Querelen, ob sie da auftreten sollen, dürfen oder nicht. Richtig, ja. Es gibt auch unter jungen Indie-Rock-Bands und allen möglichen Künstlern natürlich Leute, die auch was den Mund aufmachen und eine Position haben. Man müsste jetzt gucken, wie sie dann von 10.000 Leuten, die vor der Bühne stehen, in dieser Message auch viele Leute, wie viele sie davon erreichen. Ja. Ja.
Ich sehe schon. Ich glaube, wir könnten uns noch stundenlang über dieses Thema weiter unterhalten. Und der Drucker hätte wahrscheinlich auch was dazu zu sagen. Aber ich glaube, wir machen auf jeden Fall einmal einen Punkt hier. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Es kribbelt schon, muss ich ganz ehrlich sagen.
Sagt Christina Vogt. Sie ist neue Wirtschafts- und Arbeitsministerin in Bremen, Politikerin der Linken und hat offensichtlich richtig Bock auf dieses neue Bündnis. In Bremen regiert jetzt ja zum ersten Mal ein rot-grün-rotes Bündnis in Westdeutschland. Seit heute ist Andreas Bovenschulte neuer regierender Bürgermeister. Naja, und schwupp geht's los mit den Fragen, ob das auch im Bund eine Option sein könnte. Es gab ja zuletzt auch einige SPD-Politiker, die sich dafür offen gezeigt haben. Und auch viele Gegner dessen. Sofort gibt es dann Gegenwind, wenn die Idee aufkommt. Ich zitiere mal unsere Deutschlandfunk-Nachrichten vom 9. August. Moment. Überlegungen innerhalb der SPD zu einer möglichen Koalition mit den Linken im Bund sind beim Koalitionspartner CDU auf Kritik gestoßen. Die sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Wendt sagte, solche Gedankenspiele brächten nur Unruhe und schadeten der Politik in Gänze. Ihr Parteikollege Amthor warnte, ein solches Bündnis wäre ein Drama für Deutschland. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP, Theurer, erklärte, ein Linksruck wäre ein Albtraum aus höheren Steuern, Gleichmacherei und Enteignungen. Bei uns im Hauptstadtstudio zuständig für Die Linke ist Matthias von Lieben. Matthias, warum taugt diese Koalition, also sei es jetzt Rot-Rot-Grün oder Rot-Grün-Rot, so sehr als Schreckgespenst?
Naja, ich glaube, man muss erst mal schauen, woher das Ganze kommt, also wer vor allem das Schreckgespenst darin sieht. Du hast ja eben die entsprechenden Zitate genannt aus der CDU, aus der FDP. Oft kommt das auch von Wirtschaftsverbänden. Auch von der Bild-Zeitung manchmal. Am Wochenende hatte ich Wochenenddienst. Die haben auch ihre Seite 2 komplett so aufgezogen. Die haben da gewarnt vor SED-Erben und einem gefährlichen Partner. Und ich glaube, das steckte bei den Parteien zumindest, also bei Union und FDP, erstmal politisches Kalkül einfach hinter. Mhm. Wähler und Wählerinnen auch mit Schlagwörtern dann immer wie Enteignung oder Verstaatlichung, DDR-Leid, die kommen ja dann auch immer wieder auf, ein bisschen zu verunsichern, abzuschrecken. Ja, und auch einfach davor zu warnen, denn die merken natürlich, dass es da mittlerweile auch in allen 3 Parteien Sympathien gibt für ein solches Bündnis. Bei der SPD ja auch, wie die Parteispitze da kürzlich vermeldet hat. Manu Dreyer, Generalsekretär Lars Klingbeil. Und das ist halt einfach, steht in Konkurrenz zu den Machtoptionen der Union. Und klar geht es auch darum, die gesamte Linke dann einerseits zu framen, als habe sie sich nie von der SED und damit auch von der DDR emanzipiert. Man muss auch sagen, klar, auch bei der Union wird es einige Leute geben, die die DDR miterlebt haben und dann aus voller Überzeugung dafür argumentieren, dass die Linke sich nicht geändert hat und da einfach noch viel zu viele Kontinuitäten erkennen. Ja, aber ich glaube, mittlerweile kann man auch sagen, es gibt nicht mehr so viele Wähler oder nur noch eine kleine Wählerklientel, die auf diese Inszenierung der Linkspartei als Schreckgespenst anspringen könnte. Also im großen Stil zumindest, glaube ich, funktioniert das nicht mehr.
Über Kontinuitäten sprechen wir gleich noch. Lass uns vielleicht nochmal bei diesem Schreckgespenst-Ding bleiben. Also im Prinzip ist es ja, was du beschreibst, eine Art Negative Campaigning, die politischen Gegner da machen. Gibt es das bei anderen Koalitionsoptionen in dieser Intensität auch?
Ja, gibt es auf jeden Fall, aber ich glaube, der Fokus liegt auf solchen, wo dann die Linke beteiligt ist an Koalitionen. Also das gibt es auch wieder vor, die Warnung vor rot-roten Bündnissen, also Koalitionen von SPD und Linken. Auch Angela Merkel hatte zum Beispiel immer vor rot-rot gewarnt, das war 2009 noch so. Dabei hat es rot-rote Bündnisse ja auch schon gegeben. Mecklenburg-Vorpommern relativ erfolgreich, 98 bis 2006, in Berlin 2001 bis 2011. Trotzdem, natürlich warnten da auch viele vor dem sozialistischen Schreckgespenst. Vielleicht nicht so ganz dramatisch, aber auch ein bisschen in diese skandalisierende Richtung, würde ich sagen, gehen auch Warnungen manchmal von einem schwarz-gelben Bündnis. Die kommen dann natürlich von den Grünen, von der SPD. Vor der Bundestagswahl 2017 gab es zum Beispiel von der grünen Spitze Warnungen, dass die Wahl zwischen Schwarz-Grün und Schwarz-Gelb indirekt ja zu einer Überlebensfrage gemacht wurde. Und da haben sie gesagt, ja, Schwarz-Gelb, das würde einen gewaltigen Rückschritt bedeuten. Und Thomas Oppermann von der SPD hat gesagt, naja, das ist für mich ein klarer Albtraum. Also da gibt es auch schon dann dieses Framing oder dieses Negative Campaigning, wie du gesagt hast. Aber ich glaube, ansonsten meistens ist es dann, wenn wirklich eine Koalition mit der Linkspartei im Gespräch ist.
Wobei, also dieser klassische Lagerwahlkampf, wie du ihn beschreibst, man könnte jetzt, auch wenn man nach Sachsen guckt, so ein bisschen Schwarz-Blau auch als Beispiel nehmen.
Könnte man auch auf jeden Fall mit reinnehmen, aber ich glaube, da verfängt es noch nicht so, weil sich ja da zum Beispiel Michael Kretschmer, der CDU-Vorsitzende, ganz klar davon distanziert. Also klar, ich glaube, der Versuch ist da bei einigen Parteien davor zu warnen, wurde ja auch immer wieder gefordert, naja, die CDU müsste sich viel mehr davon distanzieren, weil es da ja Bestrebungen gab von einigen, sogar aus der Fraktion in der sächsischen CDU, sich zumindest zu öffnen für Zusammenarbeit mit der AfD. Aber ich glaube, dadurch, dass vor allem die Spitzenleute und dann auch Leute, die im Land die Verantwortung tragen, also wie Kretschmer, dass die sich so klar positionieren, das trägt dazu bei, dass das noch nicht ganz funktioniert.
Lass uns auf die Kontinuitäten kommen. Also die Linke in Ostdeutschland ist ja aus der PDS hervorgegangen, der Nachfolgepartei der SED. Du hast eben die Bild-Zeitung schon genannt, die ja gerne von der SED-Nachfolgepartei immer wieder spricht. Es gibt ja auch so ein bisschen personelle Kontinuitäten, Gregor Gysi zum Beispiel. Und ich meine, die politischen Gegner weisen darauf immer wieder ganz genau hin. Also wie groß sind die Kontinuitäten?
Also ich glaube, das ist eine riesengroße Frage, die man jetzt nicht mal eben schnell beantworten kann. Aber wenn man zum Beispiel auf die personellen Kontinuitäten schaut, Gregor Gysi, klar, der war ja von Ende 89 bis 93 noch letzter Vorsitzender der SED, PDS. Und nach der ersten Freien Volkskammerwahl hat er die Fraktion ja auch noch bis zur Wiedervereinigung in der Volkskammer geführt. Also das, klar, ist ein gutes Beispiel dafür. Aber gibt auch natürlich andere. Wenn man zum Beispiel schaut auf Thomas Nord, der war Schatzmeister bis 2018, der war inoffizieller Mitarbeiter bei der Stasi sogar. Stefan Liebig, heute ein renommierter Außenpolitiker, auch immer wieder bei uns im Programm für Interviews angefragt, renommiert wirklich in der Außenpolitik, hat auch gesagt, ja, er hätte sich sogar vorstellen können, wirklich hauptamtlich bei der Stasi zu arbeiten. Also auch diese Debatte da um den Umgang mit der Geschichte und um die Ex-Stasi-Mitarbeiter, die kommt bei der Linken immer wieder auf und wird natürlich in so Personalien dann manifestiert sie sich. Man kann auch sagen, dass es eine Debatte immer wieder gab, zum Beispiel über bestimmtes Vokabular. Zum Beispiel, soll man die DDR als Unrechtsstaat betiteln oder nicht? Da gab es wirklich auch handfeste Konflikte drüber. Man ist da nie wirklich zu einer Einigung gekommen, weil da vor allem die Parteispitze immer sich drum rumwinden wollte, dass man die DDR nicht als Unrechtsstaat bezeichnet. Aber irgendwann, zum Beispiel als Bodo Ramelow in Thüringen Ministerpräsident wurde, da musste man sich irgendwie einigen, weil rot-rot-grünes Bündnis, die SPD und die Grünen, die haben einfach eingefordert, dass man sich da klar positioniert. Und da hat man sich dann geeinigt auf so eine Vokabel, ja, die Wahlen in der DDR waren nicht frei, die Justiz politisch und es herrschte Willkür. Also sogar ganz klar hat man sich da auch nicht positioniert, aber es gab zumindest, sage ich mal, Fortschritte oder ein Bewusstsein dafür, dass man da klare Kante beziehen muss.
Also auch da immer wieder so eine innerparteiliche Auseinandersetzung, die wir ja auch bei anderen Themen sehen, zum Beispiel das Stichwort Außenpolitik hast du gerade schon genannt. Da gibt es ja in der Linken auch so Positionen wie aus der NATO austreten, die Maximalforderungen. Nun ist das... spielt Außenpolitik auf Länderebene keine Rolle. Da gibt es keine gemeinsame Außenpolitik. Ist das vielleicht auch der Grund, warum Linksbündnisse auf Länderebene ein bisschen einfacher sind?
Ja, klar. Also ich glaube, das spielt mit wahrscheinlich sogar eine der größten Rollen oder mit einer der wichtigsten Faktoren. Wenn du nicht ständig darum ringen musst, ob man zum Beispiel die NATO abschaffen sollte, ob man generell gegen Bundeswehreinsätze im Ausland ist, sondern eher darum, ob man mehr in den sozialen Wohnungsbau investiert, dann kommt man, glaube ich, schneller auf einen gemeinsamen Nenner als eben bei so ganz fundamental außenpolitischen Fragen. Wir können ja mal nach Bremen schauen, da hat ja die rot-grüne oder rot-grün-rote Koalition heute erst, glaube ich, dann tatsächlich den Bürgermeister, den Bremer Bürgermeister, den neuen gewählt. Und da war die Spitzenkandidatin der Linken Christina Vogt und die galt von vornherein eigentlich als super pragmatisch, fast schon als realpolitisch und war auch bei CDU und Grünen anerkannt eigentlich von Anfang an. Also da kommt man gar nicht auf diese großen Linien der Außenpolitik zu sprechen. Und deswegen macht es das, glaube ich, sehr viel einfacher, da auch dann mit so Leuten wie Christina Vogt zusammenzuarbeiten.
Karl Lauterbach, der sich jetzt im Team als Parteivorsitzender der SPD bewirbt, der hat heute Morgen im Deutschlandfunk gesagt, dass es auch tatsächlich aus seiner Perspektive eine echte Option für Rot-Rot-Grünen Bund gibt. Hältst du das tatsächlich für realistisch, wenn entsprechende Mehrheiten zustande kommen sollten?
Also ich halte es zumindest nicht mehr für so unrealistisch, wie es eigentlich derzeit auch noch viele Beobachter, sowohl aus Politik als auch aus Journalismus, also viele Medienkollegen, auch hier selbst bei uns im Hauptstadtstudio empfinden. Ob in der SPD da ein Konsens ist, das wage ich zu bezweifeln, auch wenn da die Stimmen lauter geworden sind. Da gibt es ja halt noch immer so Strömungen wie den Seeheimer Kreis, der ja ziemlich konservativ ist, die sich, glaube ich, eher tendenziell dagegen noch aussprechen, obwohl Lars Klingbeil ja auch Mitglied da ist und der auch gesagt hat, na klar, das müssen wir als Option sehen. Ich glaube, generell kann man sagen, dass seit 2008 gibt es verschiedene Gesprächsformate, wo man sich in diesem rot-rot-grünen Format immer wieder trifft. Und die kommen jetzt gerade wieder so ein bisschen in Gang. Da hatte ich eben über Stefan Liebig gesprochen. Der hat die jetzt wieder initiiert. Und da gibt es auf jeden Fall wieder vermehrt Gesprächskontakte. Und wenn wir mal drauf schauen, dass die SPD sich vor allen Dingen sozialpolitisch gerade wieder profilieren möchte, kommt das natürlich der Linken sehr entgegen, weil dadurch werden die gemeinsamen Positionen natürlich deutlicher. Die Grünen allerdings, finde ich, sind jetzt gerade eher diejenigen, an denen man zweifeln sollte, ob sie für ein solches Bündnis bereit wären, weil die schielen ja ganz klar Richtung Schwarz-Grün. Also sei es in Fragen der Außenpolitik, wo sich Annalena Baerbock und Robert Habeck für eine Mission in der Straße von Hormus aussprechen. Mhm. Also ich glaube, da sind eher Absetzungsbewegungen zumindest von der Linken zu erkennen. Und die machen es, glaube ich, gerade schwierig, zu so einem Bündnis durchzukommen. Aber ganz unrealistisch ist es nicht, wenn dann die Umfragewerte am Ende stimmen. Momentan ist es nur 44%, also das reicht noch nicht.
Matthias, ich danke dir für deine Einschätzung.
Gerne.
Übrigens, was Rot-Grün-Rot in Bremen inhaltlich so plant, darüber habe ich am 23. Juli hier im Podcast gesprochen mit unserer Landeskorrespondentin Felicitas Böselager. Wer da also noch ein bisschen Informationsbedarf hat, gerne nachhören. Soweit der Tag am 15. August 2019. Fragen, Feedback etc. gerne per Mail an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Ann-Kathrin Büsker. Danke fürs Zuhören und tschüss.